Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
In der letzten Folge sprach mein Kollege Nicolas Markwald mit dem Kommunikationsdesigner, Unternehmer, Sammler und Verleger Christian Boros über Objektivität und Subjektivität im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Objektivität, also praktisch das eher faktische Aufarbeiten, meinte Christian, das erledigt heute ganz klar die KI. Aber die Subjektivität, die individuelle Wahrheit, die Fähigkeit, Fehler zu produzieren oder geniale Gedanken, dieses Schöpferische ist es, was uns Menschen auszeichnen würde. Das macht uns nach wie vor unersetzlich und das wird zumindest noch für einige Zeit nicht durch die KI ersetzt werden können. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. In dieser Folge nun werden wir das Thema aus der praxisnahen Sicht von zwei erfolgreichen Kommunikationsdesignern diskutieren. Fabrice Böhmann ist Mitglied im DDC und entwickelt seit über 15 Jahren gemeinsam mit Startups und globalen Unternehmen Marken und digitale Produkte. Vor 7 Jahren gründete er in Wiesbaden das Unternehmen Hello Design, wo er als CEO Agenturarbeit und Weiterbildung vereint. Was ihn heute besonders antreibt, ist die Frage, wie KI den kreativen Prozess grundlegend verändert. Sein Kollege Elia Faber ist Experte für User Interface Design und KI-gestützte Entwicklung. Bei Hello Design betreut er Kunden von der ersten Idee zum funktionierenden Produkt. Sein Wissen über Vibe-Coding und digitale Produktentwicklung gibt er zudem in Webinaren und auf Events weiter. In dieser Folge sprechen die beiden darüber, ob KI eigentlich Geschmack haben kann, wie man vom Mediengestalter zum Vibe-Coder wird, was Vibe-Coding überhaupt bedeutet, wie KI die Arbeitsabläufe in Kreativagenturen verändert und was man einem Taxifahrer antwortet, wenn er fragt, was man als Designer eigentlich den ganzen Tag lang macht.
Elia, wie geht's, ne? Bist du gut angekommen bei uns hier im Office?
Ja, ich bin leider wirklich, wirklich schwierig nur angekommen.
Hol die Leute mal ganz kurz ab. Wir sitzen hier zusammen, nehmen Podcast auf. Wie bist du hierher gekommen?
Ja, es hätte fast nicht stattfinden können, muss man sagen. Uff. Ich stand gestern um 22 Uhr in Koblenz und stellt sich raus, dass in Koblenz fahren nach 22 Uhr keine Züge mehr weiter.
Ja, klar, natürlich.
Du kannst wieder zurückfahren nach Köln, wenn du möchtest.
Ja, aber mit dir.
Mehr geht da nicht. Ja, also wenn ich nicht mir nachts noch so einen shady Taxifahrer geschnappt hätte, wäre es schwierig geworden heute mit der Aufnahme.
Okay, sehr gut. Ich frage nicht nach dem Preis, wie teuer es von Koblenz nach Wiesbaden ist. Das bleibt ein großes Geheimnis. Alle können jetzt anfangen, Taximeter anzuschmeißen und überlegen, ist es vielleicht teurer als ein ICE-Ticket?
Das ist ein mittlerer vierstelliger Betrag.
Okay, nehmt euch das mit, denkt drüber nach. Okay, Elia, wir wurden im Intro ja schon kurz vorgestellt, aber vielleicht nochmal ganz kurz für alle. Wir arbeiten zusammen und normalerweise schreibe ich dir immer nur bei Slack, wenn ich irgendwas von ihm will.
Genau.
Oder wenn wir über ein Projekt sprechen möchten. Heute wollen wir aber ein bisschen vor allem über dich sprechen und über das, was du heute machst, als Beruf, als Job, wie sich dein Job als Designer im Grunde weiterentwickelt hat. Und wir fangen aber erstmal ganz, ganz vorne an. Du hast gerade eben gesagt, ey, der Taxifahrer, mit dem du sehr viel Zeit verbracht hast gestern, mit dem hattest du natürlich Zeit auch zu reden. Und sag mal, Elia, wenn du jetzt irgendwie mit ihm gesprochen hast und du ihm erklären musstest, was du so machst, was war denn irgendwie deine Antwort darauf?
Ja, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ich baue Apps und Websites. Und was das konkret bedeutet, überlasse ich dann meistens denen. Ich benutze bei fachfremden Leuten wirklich nicht mal das Wort Design.
Ja.
Weil das könnte schon zu weitführend sein oder zu viele Erklärungen aufmachen. Ja, ich sage, ich baue Apps und Websites. Und was das dann genau bedeutet, finden wir dann im Gespräch raus. So war das gestern auch. Der war dann relativ schnell bei Trading und Dropshipping, ob ich sowas mache, ob das heißt. Und dann sind wir tiefer in die Materie reingegangen.
Hast du den Fehler gemacht, eben einmal zu sagen, für welche Nische du gestaltest? Und dann hast du gesagt, ja, ich mache was mit Finanzen. Und dann war er direkt im Trading?
Ja, oder?
Ja,
exakt.
Okay, ja, natürlich.
Ja, genau so.
Okay. Was glaubst du, woran es liegt, dass die Leute einfach, wenn man denen sagt, dass man Designer ist, direkt entweder denken, man ist Karl Lagerfeld oder... I don't know, irgendjemand anders.
Ja, weil dieser Begriff halt auch so weit gefasst ist. Also wenn ich wirklich einfach nur sagen würde, Designer, kann ja wirklich niemand was damit anfangen.
Ja.
Weil Jetzt habe ich irgendwie auch ein paar Modedesigner irgendwie in meinem Freundeskreis, die würden sich wahrscheinlich auch als Designer vorstellen, die machen was komplett anderes.
Ja.
Das Feld ist einfach so groß.
Ja.
Und wenn ich dann einschränke auf Apps und Websites und ob das jetzt wirklich genau nur das Design oder vielleicht auch das Entwickeln beinhaltet, darüber werden wir vielleicht gleich noch irgendwie sprechen.
Vielleicht.
Das wird dann irgendwie im Laufe des Gesprächs klarer, aber das ist es, ja. Also Apps und Websites.
Und sag mal, stell dir vor, 10 Jahre zurück, du musst diese gleiche Taxifahrt nochmal ertragen. Mhm. Was hättest du dem damals gesagt? Hättest du ihm das Gleiche erzählt oder hättest du ihm irgendwie was anderes erzählt, was dein Job wäre?
Ja, das wäre deutlich leichter gewesen, weil dann sage ich, ich mache Kataloge.
Ja, okay.
Das war nämlich, wo meine Ausbildung angefangen hat.
Okay, war das das erste Ding? Also hol uns da mal mit rein, ne? Also jetzt 10 Jahre später, ein bisschen mehr.
Ja.
Und jetzt müssen wir irgendwie bei den Katalogen erstmal anfangen.
Ich habe angefangen bei einem Online-Versandhandel für Gastro-Ausstattung.
Stark.
Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die haben, während ich meine Ausbildung dort angefangen habe, meine Ausbildung zum Mediengestalter, haben die dicht gemacht.
Ja.
Von dort aus sollte dann mein Weg weitergehen. Aber damals haben die genau Gastro-Versand gemacht. Und da ging es vor allem darum, einen Katalog zu layouten, 250 Seiten oder sowas. Der kam einmal im Monat raus.
Was?
Das heißt, da wurde ganz klassisch mit Produktstammdaten, schlecht aufgelösten Bildern und einem stressigen Chef, der einen auf die Drucktermine hingepeitscht hat, gearbeitet.
Nice.
Ja,
musstest
das war der
du, Einstieg. Musstest du den Katalog irgendwie alleine machen oder hast du da irgendwie schon ein Team und wie sah das aus? Ne? Weil heute sehen Designteams meiner Meinung nach komplett anders aus, als die noch vor 10 Jahren aussahen.
Ja, das Grafikteam war nur ich und eine weitere Person.
Ja.
Das war die Sina, liebe Grüße.
Schau doch an Sina, ey.
Die hat aber auch nur ein Jahr vor mir ihre Ausbildung abgeschlossen bei einer Werbeagentur.
Ja.
Und das war das ganze Team.
Okay, stark.
Dann gab es noch Leute, die eben für die Produktbilder zuständig waren. Die haben die uns aber auch nur weitergeleitet.
Ja.
Ein Team von Textern, die haben quasi die schwere Arbeit übernommen und versucht, das Ganze in einen Content-Rahmen irgendwie reinzugießen.
Mhm.
Und von dort an ging es in InDesign und vielseitige Dokumente.
Ja, easy. Wenn wir, ich meine, da können wir beide so ein bisschen Gedanken drauf verschwenden, ne? Also wenn wir heute auf Designteams gucken, sehen die meiner Meinung nach komplett anders aus oder deine eigene Rolle hat sich ja komplett geändert, ne? Wir springen mal kurz dahin und springen gleich wieder zurück. Kannst du da nochmal in den Gedanken zu verlieren?
Ja, also da war es wirklich so, dass meine Rolle zu 100% darauf beschränkt war, Kästen richtig an die richtige Position zu ziehen.
Ja.
Also Bilder über Texte zu setzen, die Texte vielleicht noch richtig zu layouten, an der einen oder anderen Stelle noch einen Umbruch zu setzen und so. Aber alles, was den Content drumherum anging, die Bilder, die Texte und sowas, habe ich bekommen und dann weitergegeben an die Produktion. Das heißt, mein Job hatte einen sehr klaren Anfangs- und Endpunkt. Und ich glaube, das hat sich vor allem irgendwie ziemlich geändert.
Das finde ich auch krass. Also das hat es komplett aufgebrochen. Ne? Also bevor ich irgendwie Hatte Design gegründet hatte oder habe, bin ich als Freelancer ja viel auch unterwegs gewesen. Und wenn ich immer darüber nachdenke, was da noch für Jobs am Start waren. Ne? Also irgendwie in Agenturen, wo Leute nur Lizenzen eingekauft haben.
Ja.
So, da haben 2 Leute gearbeitet, die haben die iStock-Lizenzen gekauft.
Ja.
So, da denke ich mir heute, willst du mich verarschen? So als ob das irgendjemand heute noch nicht alleine macht. So, ne? Oder geschweige denn Lizenzen einkaufen. Ne? Heute generierst du die Bilder halt. Aber das war ein Job, so ein Vollzeitjob in der Agentur. Ne? Klar, die war groß, ne? Da haben irgendwie knapp 80 Leute gearbeitet. Aber trotzdem, ne? Also what the hell?
Ja.
Und ich selber habe irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo digital dann schon so seinen Hype hatte, normal in einer Agentur gearbeitet, wo ich Reinzeichnungen machen musste. Und da habe ich wirklich, also da habe ich maximal geflunkert, weil ich zwar irgendwie Print konnte, aber Reinzeichnungen war ja an sich nochmal ein Job, wo ich mir auch heute denke, so okay, krass. Also wenn du Reinzeichnungen zu irgendeinem Instagram-Designer sagst, der 15 Jahre alt ist, der rafft gar nichts. So,
ja.
Was ist los mit ihm?
Ich musste auch sofort an Reinzeichnungen denken, als du das gesagt hast, mit den sehr hoch spezialisierten Jobs. Also wirklich wahnsinnig großen Respekt an die Leute, die das machen.
Ja.
Weil in der Agentur, in der ich danach gearbeitet habe, gab es auch eine Reinzeichnungsabteilung. Die war größer als das Designteam in der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe.
Ja.
Das waren nämlich 4 Leute. Und die haben eben den ganzen Tag genau das gemacht. Irgendwie sehr hochkalibrige Retusche, die Umwandlung in Druckdaten, alles, was irgendwie da dazugehört.
Die haben sich den ganzen Tag mit Photoshop-Crashes beschäftigt wahrscheinlich, weil irgendwie 15.000 Gigabyte große Dateien
aufgemacht werden. Richtig. Aber dafür waren die auch auf eine gewisse Art doch irgendwie bewundernd.
Ja, voll. Elia, jetzt sind wir schon so ein bisschen im Thema, ne? Also der Wandel so von irgendwie Designteams früher, der eigene Job irgendwie früher, der Job heute. Wo würdest du sagen, hast du so das erste Mal gemerkt, dass so signifikant irgendwie an deinem Job sich was ändert? So, ne? Also ja, wir wissen alles, vielleicht so ein bisschen fließender Prozess, aber gab es so Crasher-Moments, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ändert sich wirklich was?
Hm. Ja, ist tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Ich arbeite zwar schon jetzt seit 1,5, 2 Jahren mit Vibe Coding, aber so richtig eine Änderung hatte ich noch gar nicht gespürt, weil irgendwie die Tools doch irgendwie so ungefähr die gleichen geblieben sind. Es war mehr Exploration irgendwie mit Vibe Coding. Wir können ja gleich irgendwie noch genauer auf Vibe Coding irgendwie im Detail eingehen. Aber das war noch mehr Ausprobieren. Es hat sich noch nicht so richtig in mein tatsächliches tägliches Arbeiten irgendwie integriert. Und ich würde sagen, aber so vor 3 Monaten ungefähr habe ich es so richtig gemerkt, weil ich dann angefangen habe zu hinterfragen, okay, aber für dieses Projekt müsste ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr in Figma reingehen. Ich brauche vielleicht so ein paar, so ein erstes Design, dazu habe ich mir Moodboards irgendwie gemacht, so ein paar Ideen dazu gesammelt, aber anstatt das dann im Detail auszuarbeiten, mir ein Designsystem aufzusetzen, was ich gerne als erstes mache, habe ich dann einen sehr ausführlichen Prompt formuliert, habe den in damals noch nicht Cloud Design, mittlerweile würde ich es mit Cloud Design machen, in Lovable reingeworfen und mir daraus einen ersten Entwurf habe generieren lassen, den ich dann wiederum genommen habe, in Figma weiterentwickelt habe und sowas. Aber das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, so richtig bräuchte ich das doch eigentlich gar nicht für das, was wir gerade tun.
Ja.
Und seitdem hat sich das eigentlich nur weiter festgesetzt.
Okay. Also wirklich relativ zeitnah, ehrlich gesagt, wo du merkst, okay, da erinnert sich krass was. Okay, bevor wir jetzt irgendwie hier die nächste Frage aufmachen, müssen wir, glaube ich, noch 3 Schritte zurückgehen für alle Leute, die sich jetzt die letzten 5 Sätze gedacht haben, okay, über was labert der eigentlich? Kannst du nochmal für, nicht Dummies, sorry, ist ein bisschen despektierlich unterwegs, für Leute erklären, Vibe Coding, die noch nie gehört haben, what the hell is it und was hat das mit Design zu tun?
Ja, also Vibe Coding ist das Programmieren mit KI. Das bedeutet, ich gebe in ein Chat-Interface, so wie es wahrscheinlich die meisten, das müssen wir nicht erklären, irgendwie in ChatGPT kennen, gebe ich ein, was möchte ich denn haben, was für ein Design, an was arbeite ich gerade, was ist mein Projekt. Und dann ist dort eine AI, die aus meinem Prompt echten Code erstellt. Also völlig funktionalen HTML, CSS, whatever Code. Mhm. Mit anderen Tools gehen auch andere Frameworks quasi, aber das ist das Grundprinzip. Das heißt, ich kann aus meinen entweder bestehenden Designs oder aus meinem Prompt echten Code generieren. Das würde ich sagen, ist Vibe Coding.
Ja, und du hast gerade noch so 2 Sachen rausgehauen, irgendwie Claude Design und Lovable, und es gibt ja noch irgendwie andere Tools wie Cursor. Wo liegen denn da die Unterschiede und was ist denn das überhaupt so? Ne? Also für alle, die das jetzt noch nie gehört haben, wo ist denn das einzuordnen? Im Verhältnis zu einem Programm wie Photoshop oder Figma oder so?
Also Vibe-Coding-Tools würde ich sogar nicht mal unbedingt als Design-Tools sehen, so wie man jetzt irgendwie Figma, wie man es vielleicht für Figma sagen könnte. Dort tut sich zwar auch gerade was, können wir gleich noch drüber sprechen, aber ich würde empfehlen, wenn man sich das erste Mal mit Vibe-Coding auseinandersetzt, sich Lovable anzuschauen, weil es ein sehr visuelles Interface hat im Vergleich zu anderen Tools, die dort draußen sind. Und gerade wenn man so klassische Design-Tools wie Figma kennt, wird einem da viel bekannt vorkommen. Man kann viel visuell arbeiten, auch wenn man sich nicht so sehr in Code oder in Prompt sogar reinarbeiten möchte. Und dann gibt es eben dann auch solche Sachen wie Claude Code oder Cursor, die wirklich eher Entwicklungsoberflächen sind, wo man schon ein bisschen Plan haben muss von dem, was man da irgendwie gerade codemäßig vor sich sieht. Dafür kann man dann auch umfangreichere Sachen damit bauen.
Ja, ich glaube, ich habe die Tools auch alle ausprobiert, ne, oder benutze sie, ne, und ich glaube, der größte Unterschied, an dem man sich so ein bisschen gewöhnen muss, ist vor allem das Abgeben von der Kontrolle, der Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise Flächen und Objekte hin und her schieben zu können, ne. Also, wenn du jetzt Lovable hast, ne, da kannst du nur mit natürlicher Sprache Dinge bewegen. Natürlich gibt's mittlerweile Features, wo du direkt Einfluss auf gewisse Komponenten nehmen kannst, aber das ist jetzt nicht so wie in Figma, du schiebst was von A nach B, ne, und diese Art zu denken eigentlich ist interessanterweise, ich glaube, Developer sind das viel mehr gewöhnt als Designer, weil Developer, ne, also scheißegal, ob du jetzt CSS oder irgendwas kommandierst und sagst, hey, mach mir mal den Button so oder so, die sind es total gewöhnt, so zu gestalten. Designer sind es halt überhaupt nicht eigentlich gewöhnt, weil sie immer das Gefühl haben können, hey, ich habe die Kontrolle über die Komponente. So, ne?
Ja, genau. Ja, als Designer muss man sich vielleicht dann ein bisschen davon verabschieden, so sehr ohne Logik zu gestalten
oder zu designen. Ohne Hilfslinien.
Ja, genau. Also halt ohne sich die ganze Zeit schon von Anfang an Gedanken drüber zu machen müssen, ist das, was ich gerade mache, ist das irgendwie responsiv, wie verhält sich das, wenn sich das, wenn irgendwie ein Edge Case eintritt oder sowas, und diese Logiken sind halt direkt von Anfang an da, wenn man mit Vibe Coding arbeitet. Ja. Und deswegen muss man da schon so ein bisschen sein Mindset oder seine Herangehensweise irgendwie an so ein Projekt einen Tick verändern. Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich anders, würde ich sagen, als wenn man jetzt mit Webflow zum Beispiel arbeitet. So, du arbeitest ja irgendwie auch viel mit Webflow irgendwie noch viel mehr als ich und bist deswegen vielleicht auch ein bisschen lockerer irgendwie in deinem Umgang mit Figma-Dateien, weil du viel eher direkt an die Logik irgendwie in Dings denkst und brauchst deswegen noch nicht so super detailliert ausgearbeitete Figma-Komponenten oder sowas. Und so ähnlich würde ich das auch in für Vibe-Coding sagen. Dadurch, dass wir die Logik jetzt direkt in mit Vibe-Coding-Tools bauen können, muss man gar nicht mehr so detailliert Figma-Design zum Beispiel ausarbeiten.
Total. Viele, viele interessante Themen, wo wir jetzt irgendwie reinkommen können. Eine Sache wäre vielleicht erst nochmal so dieses Thema. Wir sprechen vor allem, wenn wir über Vibe-Coding und solche Tools sprechen, viel über so digitale Produktentwicklung. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwie einen Flyer gestaltest, könnte man denken, okay, InDesign bleibt InDesign und das passiert so. Aber wenn man sich jetzt anguckt, okay, was machen Leute irgendwie mit ChatGPT-Images auf einmal, die prompten halt ihren Flyer. Ne? Das ist halt ein Flat-Image, das ist dann ein PNG oder ein JPEG. Das offene Frage, also glaubst du, dass diese Systematik zu gestalten, nämlich mit Prompts und ohne Objektverschub, sagen wir mal, auch sich auf andere Sachen auswirkt? Ne? Weil nicht alle, die uns jetzt zuhören, sind vielleicht Digitaldesigner, sondern vielleicht auch Grafikdesigner, Editorial-Designer, was auch immer.
Ja.
Glaubst du daran, dass sowas wie InDesign auch mal durch ein Design-Tool oder durch ein Prompt-basiertes Design-Tool ersetzt werden könnte?
Mhm. Ja, das ist interessant, weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Weil die Logiken sind ja nicht komplexer, als das im Web oder sowas passiert. Ich würde sagen, dass im Web eher komplexer ist, als wenn wir jetzt von Print sprechen. Aber ich sehe 0,0 Bewegungen in die Richtung. Vielleicht bin ich auch nicht irgendwie in der richtigen Bubble.
Ja.
Aber man sieht ja, wenn man hin und wieder noch Photoshop und Illustrator und InDesign öffnet und sowas, immer Updates. Mhm. Hier haben wir jetzt dieses AI-Feature eingebaut. Bei Photoshop ist das ja super viel.
Mhm.
Aber bei InDesign zum Beispiel sehe ich das noch 0,0.
Ich frage mich, vielleicht liegt es ehrlich gesagt daran, dass im Grunde schreibt ja Lovable unterschiedlichen Arten von Code für dich, ne? CSS-Code oder was auch immer. In InDesign wird ja kein Code geschrieben, sondern du müsstest ja koordinatenbasiert Elemente positionieren. Aber egal, okay, ich glaube, wir driften ab. Bist du zu nerdy? Keine Angst, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Wir setzen ja schon, und vor allem du, ne, als irgendwie Vibe-Coding-Experte bei Hello Design, Projekte komplett um mit dem Thema Vibe-Coding. Ne? Mhm. Also mit den Tools. Du warst vorher Designer, du hast vorher kein Entwickler gewesen. Wie gut funktioniert das? Also wie gut kannst du Kunden hinsichtlich dessen betreuen? Und wo stößt irgendwie Programmieren mit KI irgendwie an seine Grenzen?
Mhm. Ich mache das mit Kunden eigentlich so, dass ich die, also sowieso von Anfang an irgendwie darüber informiere, dass jetzt ein Produkt mit AI gebaut wird und mir im besten Fall da irgendwie auch erstmal ein Okay gebe, dass es irgendwie für die Leute okay ist, dass irgendwie die Daten dafür verwendet werden und so. Ich will da jetzt auch nicht über irgendjemandes Kopf hinweg entscheiden, der damit gar nichts zu tun haben möchte. Aber mein Ansatz ist schon, die Leute so gut wie möglich dazu integrieren. Irgendwie bei manchen Tools ist es sogar noch leichter. Bei Lovable zum Beispiel kann ich Kunden auch einfach als mit Editoren oder sowas hinzufügen, sodass die mir sogar ein bisschen zuarbeiten können, was Texte und sowas angeht. Und dann macht es das sogar überraschend kollaborativ, irgendwie mehr, als es jetzt vielleicht bei einem normalen Entwicklungsprozess wäre. Also, dass man einfach ein bisschen besser noch miteinander arbeiten kann. Die Leute können ihre eigenen Texte und sowas ersetzen. Das ist irgendwie der Optimalfall und ansonsten ist es eigentlich ein relativ regulärer Designprozess. Ich habe ganz normalen Staging-Server, wo ich dann Updates rausgeben kann, den ich verschicken kann, wenn sich irgendwas geändert hat und sowas, hole mir darüber Feedback rein.
Mhm.
Vorher hätte ich das halt vielleicht über ein Figma-Prototyp oder sowas gemacht, wo Kommentare drauf gelassen werden oder wir sind irgendwie in einem Workshop und tauschen uns aus. Aber der Prozess ist gar nicht so wahnsinnig anders, irgendwie mit Kunden da zu arbeiten.
Und wenn es jetzt irgendwie, ne, wenn du jetzt eine Grenzen aufzeigen müsstest, ne, der Kunde wünscht sich irgendwas, was du selber noch nie gemacht hast oder sowas, existieren diese Grenzen oder existieren die so nur in dem Imposter-Feeling, dass es nicht geht, vielleicht mit KI oder dass vielleicht irgendwie die KI Scheiße schreibt, so, ne? Also wo sagst du, da ist Ende?
So. Also man muss auch sagen, ne, das ist jetzt auch ein Feld, was erst 2 Jahre alt ist. Und ich würde sagen, vor 2 Jahren war es noch sehr, sehr in den Kinderschuhen.
Mhm.
Deswegen habe ich auch einfach noch nicht jede Facette irgendwie des Vibe-Codens irgendwie schon ausprobiert. Ich versuche immer so viel wie möglich vorher erstmal zu testen, bevor wir mit einem neuen Projekt starten und bevor ich einem Kunden sage, ja klar, kriegen wir hin, kein Problem. Mhm. Sondern bevor ich dieses Okay gebe, versuche ich wirklich vielleicht in kleinstem Maße irgendwie das schon mal irgendwie zu testen, um wirklich eine informierte Aussage treffen zu können, irgendwie können wir das schaffen oder nicht. Mir hilft es immer super, wenn wir noch einen richtigen, klassischen Entwickler irgendwie an Bord haben, mit dem man irgendwie nochmal so ein paar Sachen spiegeln kann, wo man vielleicht auch technische Details irgendwie klären kann, die ich einfach in meinem Kopf noch nicht habe. Hm. So, ich würde sagen, dass mein Codeverständnis schon deutlich besseres geworden ist in den letzten anderthalb Jahren, als es noch davor gewesen ist. Deswegen kann ich schon besser einschätzen. Aber für solche Fälle finde ich es immer super wertvoll, irgendwie einen Profi für diesen Bereich irgendwie da zu haben, den man wirklich zu solchen Themen befragen kann. Und ich würde sagen, die Grenze ist bei gar nicht auf der Feature-Seite, weil man kann schon sehr sehr abgefahrene Features mit Lovell bauen und so, solange man die, oder mit Vibe-Coding-Tools im Allgemeinen, und solange man die vorher so ein bisschen logikmäßig durchdenkt und sich vielleicht eine Tabelle oder ein Flow irgendwie aufzeichnet, wie solche Sachen exakt funktionieren sollen, dann funktioniert das auch ziemlich gut. Wo es komplexer wird oder wo ich es einfach nicht genauer sagen kann, sind so die Integration in schon bestehende und hochregulierte Systeme. So, das ist einfach ein Thema, was sehr tough ist, wo auch viele sich vielleicht noch gar nicht mit AI wirklich rantrauen und dann auch diese Projekte irgendwie nicht durchführen wollen. So sei es Health oder Finance-Themen und sowas. Und dort dann in so große, bestehende, komplexe Seiten dann irgendwie Vibe-Coding reinzukriegen, ist tough.
Ja.
Und da muss man irgendwie genau abklären, in welchem Rahmen können wir das denn gerade überhaupt machen. Gibt es vielleicht eher nur so kleinere Touchpoints, wo man irgendwas verschnellern kann, vereinfachen kann und sowas. Aber wir müssen vielleicht nicht dieses ganze Projekt mit Vibe-Coding umsetzen.
Mhm.
Ja, ich würde sagen, so da liegen die Grenzen.
Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also gerade alles, was so Standalone ist. Ne? Also wir haben jetzt ja gerade irgendwie, oder du hast gerade eine Website fertig gemacht für einen Kunden von uns. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. So. Das war easy. Ich noch mal ganz kurz einen Bezug genommen auf dieses Thema. Du informierst die Leute vorher, ne? Dass wir AI irgendwie dafür einsetzen. Da können wir, glaube ich, auch aus dem Nähkästchen kurz ein bisschen plaudern. So. Bei uns, das hat einmal auch richtig gebackfired.
Ja.
Ne? Also wir hatten einen Potenzialkunden, und der hatte nur ein gewisses Budget und den haben wir gesagt, ja, können wir gerne machen, aber mit einer klassischen Methode reicht der Klingelbeutel nicht aus, damit wir hier eure fertige Plattform irgendwie entwickeln, ne? Weil wenn wir da drei Backend-Entwickler und irgendwie einen Frontend-Entwickler anrufen, so, die sagen, das kostet irgendwie Betrag XY, das kriegen wir für das Geld nicht umgesetzt. Und dann haben wir denen eben genau das vorgeschlagen, ne? Dass wir gesagt haben, hey, guck mal, wir können die ganze Plattform aber Vibe-coden, die wird maximal funktional sein und für das Feature-Stack, was ihr habt, völlig in Ordnung.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, nee. Also, wir haben zwar nur das Budget, aber mit AI, das möchten wir nicht, dass ihr das macht. Dann wird das niemals so gut.
Hm.
Hatten die Recht oder hatten die keine Recht? Schöne Grüße. Ne? Ihr könnt alle zuhören.
Liebe Grüße. Ja.
Liebe Grüße.
Ich verstehe natürlich irgendwie, wenn man da irgendwie noch ein bisschen Vorbehalte hat, irgendwie mit AI zu arbeiten. Irgendwie so gerade, was das Thema, so, wo gehen meine Daten hin, irgendwie, was wird trainiert, bla bla. Irgendwie da gibt es, glaube ich, irgendwie viele, viele Standpunkte, irgendwie, die man da irgendwie einnehmen kann. Und ich will dann das irgendwie auch niemandem aufzwängen, doch, wir müssen das so machen. Aber da muss man halt irgendwie sagen, so, guck mal, wenn du nur dieses Budget hast, du hast einfach nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Entwickler zu bezahlen, geschweige denn irgendwie noch einen, oder vielleicht gerade nur so einen Designer, dann ist es einfach eine Methode, wie wir das Ganze irgendwie so ein bisschen schneller, ein bisschen günstiger irgendwie für dich umsetzen können. Und ich würde sagen, dass das rein vom Feature-Set irgendwie kein Problem gewesen wäre, um das es da damals ging. Also ich würde sagen, kann man doch so machen.
Kann man doch so machen, ja. Haben wir auch gedacht. Die haben gesagt, nein, kein Bock.
Ja.
Naja, so ist das. Macht noch nichts, ne? Kann ich alle jedes Projekt gewinnen. Okay, Elia, ey, wir haben hier noch ein paar Fragen für dich in der Pipeline. Und ich habe kurz hier auf die Uhr geschielt, ey, und es geht schneller vorbei, als man denken kann. Nochmal so ein bisschen zu dem Punkt, wenn die Leute sagen, ja, das ist das schön und gut, hier Vibe-Coding, dies, das, aber Vibe-Coder sind keine richtigen Entwickler und Vibe-Coder sind auch keine richtigen Designer. Was sind sie denn dann?
Also es würde mich wundern, wenn ich irgendjemanden treffe, der sagt, ich bin nur Vibe-Coder. Ich mache kein Design, keine Entwicklung, ich bin nur das.
Ja.
So jemand habe ich noch nicht getroffen. Ich würde mal aus Erfahrung sagen, dass die meisten, die sich als Vibe-Coder bezeichnen, zumindest das eine oder das andere sind.
Oder mal waren.
So, oder mal waren. Und in der einen oder anderen Ecke auf jeden Fall Expertise haben.
Ja.
Und ich finde es eine ganz schön taffe Aussage, dass man das nicht das eine oder das andere ist. Ich würde mich auch nicht als Entwickler bezeichnen, ich würde mich auch durchaus als Designer bezeichnen.
Mhm.
Und was ich in meinen Trainings irgendwie ganz gerne immer sage, ist, dass halt Vibe-Coding einfach ein großes demokratisierendes Tool ist, was uns die Möglichkeit bringt, unsere eigenen individuellen Fähigkeiten, was auch immer jetzt gerade meine Rolle ist, selbst wenn ich nur in Anführungszeichen Gründer, no offense, bin, dann habe ich ja trotzdem super individuelle Stärken und Perspektiven und sowas, die ich durch Vibe Coding einfach sehr direkt irgendwie in einen Prototyp oder sowas reinbringen kann. Und ich finde, es muss ja nicht jedes Projekt, jedes super komplexe Projekt auf jeden Fall immer gewipe-coded sein oder sowas. Ich glaube nur, dass es uns, wenn wir uns so ein bisschen von unseren Stigmas irgendwie lösen, die wir darüber haben, uns ziemlich viel bringen kann.
Ja, voll, voll. Du hast gerade ja schon gesagt, ne? Also Training, packen wir mal in die Videobeschreibung. Lea gibt sein ganzes Wissen, was er sich am Wochenende angeeignet hat. Shoutout an gute Mitarbeiter. Gibt ihr im Training weiter, ne? Packen wir irgendwie nochmal in die Videobeschreibung. Ne? Ansonsten findet ihr auch unter hellodesign.de das Thema Vibe-Coding, da gibt es das Training. Guckt einfach mal rein. Ansonsten, ich habe hier noch so eine Frage, glaube ich, die man so ein bisschen, Frage gefühlt 9 von 10 für die Depri-Stimmung, habe ich nur eine dabei.
Gut.
Wenn man jetzt hört, okay, ey, Vibe-Coding, du haust einen Prompt rein, Webseite fertig, du benutzt Cloud-Design, einen Prompt rein, Designsystem fertig, so. Brauchst du noch Designer und Entwickler oder sind wir alle arbeitslos bald? Oder sind wir dann alle am Ende doch Vibe-Coder und keine Designer oder Entwickler mehr?
Ja, ich glaube vor allem, dass irgendwie so diese harte Hands-on-Arbeit irgendwie deutlich zurückgehen wird. Also dieses, wenn wir jetzt vom Beruf des Designers irgendwie sprechen, so das, was ich vielleicht noch vor 1-2 Jahren irgendwie gemacht habe, so dieses sehr detaillierte, ich erstelle mir selbst ein Custom-Design-System, ich lege genau für jeden Case fest, wie da die Rundung von dem Button irgendwie sein soll, so dieses extrem detaillierte Ausarbeiten von solchen Designsystemen zum Beispiel. Ich würde sagen, dass es das in der Form wahrscheinlich in ein paar Jahren irgendwie nicht mehr geben wird und dass man sich eher auf eine, dass Designer sich vielleicht eher in die Rolle von jemandem begeben, der eher das Gesamtergebnis kontrolliert, jemandem, der vielleicht in einer Agenturlogik Creative Director wäre, der verschiedene Tools zu seiner Verfügung hat, die einsetzt, wie er das eben braucht, um zu einem Ergebnis zu kommen, wie er das auch mit normalen Mitarbeitern irgendwie machen würde. Aber dass halt dieses Kleinkleinige wahrscheinlich wegfallen wird. Ja. Also ich kenne auch privat ein paar Entwickler, die viel mit Vibe-Coding-Tools arbeiten, also die ganz normal das ein IT-Studium irgendwie hinter sich haben. Und die aber mit seit 3 Jahren irgendwie mit Cursor arbeiten und für die das nur eine Erleichterung gewesen ist und die trotzdem noch ganz normal ihrem Entwicklungsjob nachgehen.
Ja.
Und ich glaube, so wird es auch in Zukunft weiter sein. Also was heißt weiter sein, aber sich erstmal weiterentwickeln. Bevor wir alle unsere Jobs verlieren würden, werden die wahrscheinlich erstmal nur irgendwie einen Tick high-leveliger werden und weniger in dieses klein detaillierte.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ist eh interessant, ne? Also allein Software ist ja eigentlich auch immer noch eine relativ junge Disziplin.
Ja.
So, ne? Also absolut gesehen, ne? Im Verhältnis, glaube ich, zur Architektur oder sowas, ist es ja wirklich tiny.
Ja,
so, ne? Und es ist eigentlich noch verrückt, ne, dass tausende UX-Designer oder UI-Designer auf der Welt sich darüber Gedanken machen, ja, wie sollten wir diese Checkbox jetzt gestalten und so tun, als würden sie, keine Ahnung, die neue Mona Lisa da malen, so. Aber am Ende ist es eigentlich, das kann man ein bisschen böse sein, vielleicht eine Schraube so in irgendwie dem Zusammenhauen von irgendwie einem Haus oder von irgendeiner Box oder so.
Ja.
Und es ist eigentlich interessant, dass versucht wird, noch auf die, aber was vielleicht auch normal ist, auf der Ebene Innovation zu betreiben. Ne? Also Schrauben hat sie irgendwann gesagt, wird, ja, aber können wir machen, kaufen wir wird ein, aber ich mache jetzt keine neue Schraube mehr, sondern ich mache mir nur noch Gedanken, wie sieht der Schrank aus oder keine Ahnung, wie sieht das Haus aus oder so. Ne? Also ich mache mir eher um die Form Gedanken. Das geht vielleicht in die Richtung, die du gesagt hast, was die eigentliche Aufgabe von Designern ist. Ich habe noch eine Off-Topic-Frage, die gerade mir einfällt. Und zwar, ich weiß selber noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, ich nehme irgendwie eine Riesendiskussion darum wahr, was Designer eigentlich in ihrer Qualität auszeichnet, nämlich guter Geschmack. Ne, zu wissen, was ist irgendwie gut. So. Und jetzt gibt es so irgendwie die eine Blase, die sagt, yeah, that's right, so, ne? Also du kannst natürlich irgendwie, weiß ich nicht, dem LinkedIn-Gründer, ne, da den Lovable an die Hand geben und dann schauen wir mal, was der schafft. Mhm. Oder du gibst ihm Lovable halt irgendwie einem Designer und die Qualität, meiner Meinung nach, wird immer noch, genauso wie im Image-Bereich, massiv sich unterscheiden. Ja. So, ne? Und glaubst du da dran, ne? Also glaubst du, dass sozusagen Geschmack an sich und das finde ich das Interessante noch, überhaupt bepreisbarer Inkrement oder Leistung ist? Oder ist es einfach so, schauen wir mal, ob sich das durchsetzen wird oder ob die Leute sich zufrieden geben werden mit 80%, was dem halt irgendwie Chatty da raushaut?
Ja, ich meine, ich glaube, wir kennen das ja selber, dass jetzt irgendwie die hochkonvertierendsten Websites nicht unbedingt die hübschesten sind oder die mit dem meisten Geschmack von irgendeinem hochdotierten Designer irgendwie entwickelt worden sind, sondern das sind meistens die, wo man so ein bisschen denkt, so, oh, echt, okay, da könnte man vielleicht irgendwie nochmal drüber gehen. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass irgendwie viel Kraft irgendwie da drin liegt, sich sicher zu sein in seinem Geschmack und seinen Geschmack irgendwie kommunizieren zu können. Mhm. Weil generell so das Kommunizieren von solchen Dingen ja auch einen großen Teil irgendwie ausmacht beim Prompting, sowohl bei Vibe-Coding als auch beim bei Image Generation. Ja. Ja. Ich würde auch den Case aufmachen, dass ein Fotograf bessere Bilder generieren kann mit einem Image-Model, als es, weiß ich nicht, als ich das könnte. Mhm. Weil der sich viel eher klar machen kann, okay, um dieses Bild zu erzeugen, brauche ich diese Art von Beleuchtung, ja,
Da direkt Blutgrätsche rein, ja. Aber der Fotograf hat halt 20 Jahre eine Kamera in der Hand gehabt.
So. Ja, genau.
Und jetzt ist die Frage, scheißegal, ob du Fotograf oder irgendwie Designer, wenn du einen jungen Designer hast, wenn du eine junge Designerin, ne, die sind jetzt, keine Ahnung, 18, gerade Studium, rein da, so, ne, die wird diese Erfahrung wahrscheinlich niemals aufbauen können. Kann sie dann überhaupt den Geschmack entwickeln? Mhm. Weil ich musste im Studium noch mit hier Acrylfarbe irgendwelche roten Pinnwände anmalen, so, um ein Gefühl dafür zu haben, wie funktioniert eigentlich Komposition und Farbe. Und jetzt ist es so, ja, make the button blue, Chatty, and that's it, so, und ja, passt schon, wie er das gemacht hat. I don't know why, but it works.
Ja, das ist die Frage. Entsteht Geschmack daraus, dass man sich seiner technischen Fähigkeit, also dass man bessere technische Fähigkeiten hat und dann eher, ne, es ist ja ein grundsätzliches Designverständnis vielleicht, dass du irgendwie weißt, okay, ich teile hier irgendwie ein Drittel auf, irgendwie ich muss diese Headline muss diese bestimmte Größe von meinem insgesamten Layout einnehmen und sowas. Mhm. Ist das quasi, was den Geschmack irgendwie ausmacht? Weil dann ist es ja nur, dann ist es nur technische Sachen, die man lernen muss. Mhm. Oder ist es eher, weiß nicht, so ein,
was glaubst du,
ist es was Abstrakteres?
Wo kommt dein Geschmack her? Weil ich würde sagen, du hast guten Geschmack.
Ja.
So, ne? Danke. Also,
ich glaube, Geschmack kommt viel von Input. Also viel von, ich schaue mir Dinge an, die mir gefallen oder die als guter Geschmack, was auch immer das heißen soll, angesehen werden. Für mich ist es viel, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber halt in Museen gehen, sich irgendwie so Input irgendwie erstmal zu holen, auf visueller Art, weil man da irgendwie auch schon viel, auch nur unterbewusst irgendwie so über Farben, über Kompositionen und sowas irgendwie lernen kann. Vielleicht umsetzbarer ist es, sich auf solchen Seiten wie Pinterest und Cosmos irgendwie Sachen anzugucken, um dann so ein insgesamtes Gefühl erstmal dafür zu entwickeln, was gefällt mir selber und wie kommuniziere ich das? Also wie sieht es dann für die Dinge aus, die ich kreiere? Und ich finde, sowas kommt immer sehr aus, also um Output zu generieren, braucht man irgendwie Input. Und ich finde,
Es ist auch einen guten Rat an irgendwie alle jungen Designer, die es irgendwie hier hören. Ich glaube, ich würde noch eine Sache reinschmeißen und die ist vielleicht ein bisschen andere und da hätte ich Angst, weil das geht nicht verloren, was du gesagt hast, sondern das kann man weiterhin machen. Ich glaube, guter Geschmack entsteht durch Iteration. So, ne? Und durch Dinge immer wieder neu probieren und neu machen und neu probieren und neu machen, aber selber so, ne? Und ich frage mich, okay, wenn ich nur noch Wenn die Slot Machine schnell genug ein halbwegs gutes Ergebnis rausliefert, ist es dann immer noch Iteration? I don't know, ich weiß es nicht, es wird sich zeigen.
Und es ist interessant, wäre geil, wenn man es irgendwie messen könnte, so wird Geschmack mit der Zeit schlechter. So, lass uns mal in 20 Jahren nochmal drüber reden und irgendwie jetzt eine Geschmacksmessung machen. So weiß man nicht. Aber ich meine, in manchen Sachen siehst du es, ne? Also wenn du, keine Ahnung, jetzt kann man wieder auf das Thema Autos gehen, so, ne? Alle scheiß Autos sehen heute gleich aus. So, ne? Autos sahen früher schon geil aus, so, ne? Okay, so jetzt gehen wir hier.
Ja, okay, aber das ist interessant. Ich meine, Geschmack hat sich ja wahrscheinlich über die letzten, weiß nicht, seit wann ist die Menschheit kunstschaffend? 3000, 4000,
Millionen Jahre.
Ja, natürlich weiterentwickelt. Irgendwie so was irgendwie anerkannt wird irgendwie als gute Kunst oder als etwas, was man irgendwie als geschmackvoll interpretieren würde, hat sich entwickelt und wird sich irgendwie auch noch weiter verändern. Ich glaube, dass AI, weil es ja nur das wiedergibt, irgendwie was man dort irgendwie reingegeben hat, nicht an den Punkt kommen wird, dass es irgendwie Geschmack vorgibt, sondern dass es halt irgendwie bloß das replizieren kann, irgendwie was man irgendwie mal reingegeben hat, was sich irgendwie Menschen wirklich mal überlegt haben.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, kommen wir gleich nochmal zur letzten Frage, ne? Ich glaube, Weirdness kriegt AI nicht hin. So, weil, also, ne, du machst einen Kaffee auf und das Logo von deinem Kaffee ist halt, keine Ahnung, Krokodil. So, warum sollte das so sein? So, ne? Aber es macht's halt spannend.
Ja.
So, ne? Oder es ist Känguru. So, ne? Kaffee und Känguru haben nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, diese Weirdness ist das, wo die Power noch drin steckt. Und ich glaube, und das ist das Interessante, ob sozusagen, dass sich es bewahrheiten wird. Insgesamt glaube ich, dass die Leute das merken werden, so, und der klassische Konsument und Konsumenten werden es merken, weil am Ende die Leute Bock auf Neues haben und nicht das immer Gleiche. So, ne? Und ich glaube, mit Witness wird man rausstechen, mit was auch immer. Und das tut dann wieder dem Unternehmen gut. Unternehmer wollen Geld machen, so, ne? Und deswegen wird es wahrscheinlich besser funktionieren am Ende. Okay, also ich habe noch eine Closer-Frage. Oder nee, warte, wir steigen mal ganz kurz hier bei dem guten Geschmack ein.
Ja.
Ich glaube, wir haben es am Anfang gesagt, hey, AI kann irgendwie gut Code schreiben, AI kann irgendwie gute User-Interfaces machen. Die Frage ist, lässt sich so guter Geschmack und Taste, lässt sich das verregeln? Und nur wenn sich meiner Meinung nach verregeln lässt, kann AI das wiedergeben. So, glauben wir daran oder nicht? So, das.
Ich würde schon sagen, also ich meine, ich glaube, diese Regeln kann man einer AI beibringen, deswegen werden ja auch gefühlt diese Tools besser. So, wir sind ja irgendwie nicht mehr an dem Stand irgendwie von vor, als ich meinen ersten Prompt irgendwie vor einem Jahr irgendwie in Lovable reingehackt habe. Also da sah das Ergebnis wirklich noch deutlich schlechter aus. Da muss man deutlich mehr eigene Arbeit und Zeit irgendwie reinstecken. Und mittlerweile wird es ja besser. Und es ist ja nicht daran, dass dieses Tool irgendwie schlauer geworden ist und sich irgendwie selber da seine Gedanken gemacht hat, sondern weil es irgendwie wahrscheinlich mehr auf Daten trainiert wurde. Das ist schwer, so richtig darauf zu antworten, wenn man nicht so richtig in dem Prozess drin ist, ne? Wie diese Modelle tatsächlich trainiert werden.
Ja.
Das
finde ich eh immer so, ne? Also voll oft spricht man halt, ja, irgendwie Model Training, Data Training, bla 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 bla. So richtig versteht es sowieso niemand. Und ich finde es ehrlich gesagt bei Text noch nachvollziehbarer als auf Visualität.
Ja.
Ne? Also, keine Ahnung, viele Millionen von Büchern da rein, okay, verstehe ich. Die haben die Buchstaben auseinander dechiffriert, aber wie dechiffrierst du Geschmack so, ne? Klar, jetzt wird da der goldene Schnitt drin beschrieben, so, ne? Und ist dann sozusagen das Modell in der Lage, das auf irgendwie ein gutes Bild zu adaptieren. Aber selbst da, ich würde wieder dabei bleiben, ne? Also, das Interessante ist ja, okay, du hast alle Regeln verstanden. So muss ich dann dem Systemprompt oder dem allgemeinen Prompt sagen, okay, no break it.
Ja.
So, ne? Und wenn ich jetzt sage, hey, mach mir mal ein Corporate Design, keine Ahnung, Chatty von mir aus, mach mir ein Corporate Design irgendwie für ein Café und ich möchte, dass du die Regeln brichst, kommt er dann auf was in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist, weil er in der Lage ist, aus gewissen Daten gelernt zu haben, ja, Tiere sind lustig, wenn man, weißt du, also woher soll die Regel kommen, dass das jetzt tasty ist oder nicht? Und was ja auch die Frage ist, meiner Meinung nach, aber das kann natürlich auch sein, ne? Also wenn KI Zugang hat zu allem, was gerade passiert. Zeitgeist haben wir ja noch gar nicht angekratzt. So, ne? Also, weil heute sind alle scheiß Cafés irgendwie königsblau, weil alle irgendwie Lab-Coffee irgendwie kopieren wollen und irgendwie Edelstahlplatte so. Ja, keine Ahnung, das ist halt im halben Jahr wieder scheiße, so, ne? Und dann frage ich mich, okay, ist ein AI, die vielleicht auch alles Zugriff hat, wahrscheinlich dann schon, in der Lage, das irgendwie an Geschmack zu kopieren? Ich weiß es nicht genau.
Ja, es lässt sich so schlecht quantifizieren, irgendwie, was, ja, was den Geschmack irgendwie tatsächlich in Form von Daten irgendwie ausmacht.
Ja.
Sind es einfach nur mehr Dinge, die gefüttert werden? Sind es bessere Daten, die irgendwie genutzt werden zum Trainieren? Hm. Das lässt sich so schlecht an einem Punkt irgendwie festmachen. Meine Beobachtung ist, dass es besser wird.
Hm.
Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass shitty Prompts besser ausgebessert werden können.
Mhm.
Dass mehr Entscheidungen von AI schon mal für dich getroffen werden, die vielleicht, die wahrscheinlich zu einem durchschnittlich besseren Ergebnis irgendwie führt.
Ja, vielleicht ist es das, ne?
Ja.
Weil sonst muss ja am Ende, ne, also ich meine, wir alle bewerten tendenziell, wenn man es macht, irgendwie Claude oder ein ChatGPT, wenn ich zwei Antworten bekomme, ja, die finde ich besser, nein, die finde ich. Ne, dann machen wir ja sozusagen Feedback.
Genau.
Aber wer entscheidet denn jetzt, das ist schöner oder das ist nicht schöner? Wenn das die ganze Welt ist, denke ich mir, weiß ich nicht, ob das so gut ist, dass derjenige das entscheidet, der kein Designer ist.
Ja.
Naja. Okay, also diese Frage bleibt, würde ich sagen, echt offen und ungeklärt. Ne? Also werden wir es schaffen, wirklich Geschmack und visuellen Taste noch in Modelle reinzukriegen? Im Moment können wir beobachten, es wird besser. Ne? An einem Vibe-Coding-Tool wie Lovable, es wird besser. Aber jetzt nochmal die letzte Frage. Und zwar die Frage, Elia, der Podcast geht ja immer zu Ende mit, was ist denn gut?
Hm.
So, ne? Wir dürfen die beide beantworten. Wir sind ja auch nur zu Gast hier heute.
Ja.
Du darfst anfangen.
Okay. Ich würde sagen, gut ist, vor allem in Anbetracht darauf, dass wir jetzt viel über AI und auch über AI-Slop gesprochen haben, irgendwie was Emotionen auslöst.
Mhm.
Also was, selbst wenn es ein negatives Gefühl ist, was irgendwie Kontroverse oder Zustimmen oder Freude oder Humor oder sowas erzeugt. Ich würde sagen, das ist immer noch das, was gut ist. Irgendwie was eine echte Reaktion in mir als Zuschauer oder als User oder sowas auslöst. Ob das eine Website ist, die mir Spaß macht irgendwie beim Benutzen oder ob es ein Visual ist, was ich so noch nicht gesehen habe und so. Ich würde sagen, das ist das, was für mich immer noch aus der Masse irgendwie raussticht, irgendwie gerade wenn irgendwie so mittelmäßig guter Geschmack, da sind wir wieder, so demokratisiert ist, ist viel auch so in diesem Middle Space von irgendwie juckt mich hier gar nichts, irgendwie, was ich hier gerade sehe. Und umso mehr würde ich sagen, so was Emotionen auslöst.
Mhm.
Wie ist es bei dir, Fabrice?
Ich finde die Frage ehrlich gesagt ziemlich schwierig.
Ja.
Aber ich glaube, ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, gut ist das, was Mehrwert schafft.
Mhm.
Und jetzt kann man wieder die Frage aufmachen, was ist Mehrwert? So, ne? Und wir hatten uns mit Tello Design mal irgendwie gesagt, hey, wir wollen Design machen, was people happier, healthier, wealthier or more productive macht.
Ja.
Happier, healthier, wealthier or more productive. Und ich glaube, so würde ich es weiterhin beantworten. Ne? Also gut ist das, was mindestens eins dieser Attribute erfüllt. Ne? Wenn ich irgendwie ein Stück Software schaffe und das bringt niemandem irgendwas oder das macht niemanden produktiver, so, ne? Dann macht es irgendwie sinnlos. So, ne?
Ja.
Wenn es irgendwie aber ein Piece of Software ist, die irgendwie jemanden glücklich macht, weil es irgendwie ein Spiel ist, okay, so be it.
Ja.
Aber alles, was sozusagen keinerlei von Relevanz hat und irgendwie das Leben von Leuten irgendwie besser macht, auf eine gewisse Art und Weise. Und wie gesagt, diese vier Parameter, glaube ich, sind da relevant. Das ist nicht gut und gut ist das, was genau das Gegenteil ist. Okay, Elia, ich glaube, wir können hier noch länger weiterreden. Es ist Potenzial für mehr Folgen. Vielen lieben Dank für deine wunderbare Zeit. Wir hören uns ganz bald.
Ja, ich freue mich drauf. Danke.
Tschüssi.
Danke für den Talk.
Ciao, ihr Lieben. Vielen Dank für alle, die bis zum Ende da geblieben sind. Genau, und für alle, die mehr noch von uns wissen wollen, schaut einfach entweder auf LinkedIn, ne, also Elia Faber, findet ihr, Elia Faber oder Fabrice Pöhlmann. Da gibt es immer wieder ein bisschen was Neues an Content. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Frage, ob KI wirklich guten Geschmack haben kann, bleibt also offen. Umso mehr, wenn wir sie aus dem Blickwinkel der schöpferischen Subjektivität betrachten. Das gilt natürlich auch für den Bereich Musik. KI kann längst Musik komponieren, aber kann sie auch etwas ganz Neues und im wahrsten Sinne des Wortes Eigenartiges hervorbringen. Darum geht es nämlich unter anderem auch in der kommenden Folge, wenn wir mit Florian Kepler über seine Arbeit als Klangkünstler sprechen. Er kennt sich aus von Rockmusik bis zu Raumklanginstallationen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.